Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Es ist die 175. Folge Computer Club 2. Eine ganze Menge, muss man sagen. Und heute am 6. Juli, Wolfgang Rudolf, darfst du die Zuschauer mal begrüßen.
Ja, jetzt bin ich aber erstaunt. Ja. Also ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hause. Sie haben ja gehört, welche große Gnade mir hier zuteil wurde. Der Kollege Back überrascht mich also immer wieder. Aber wahrscheinlich liegt es daran, dass er noch gar nicht so lange aus dem Urlaub zurück ist und immer noch sehr zufrieden in sich ruht.
Ja, und ich begrüße auch alle, die uns zuhören. Heute haben wir Hans Schmitz wieder im Studio.
Ja, der guckt schon so verschmitzt.
Und dann haben wir den Manche. Manche ist das Codewort für Manfred Gläuber. Der war lange in Berlin und war auf dem Linux-Tag.
Ja, 4 Tage.
Und hat sich dort umgesehen und wird vom Linux-Tag berichten, ob es da was Neues gegeben hat. Und dann werden wir noch einen Rechtsanwalt bemühen und werden mit ihm über Abo-Fallen im Internet reden. Mir ist ja wieder so etwas passiert, wobei ich also jetzt wirklich die Hände unschuldig habe. Es scheint so, als wäre das eine neue Masche, dass man die Daten, die man abgeben muss, im Internet zusammenfügt, Geburtstag und so weiter, was da abgefragt wird, und dann solche Abo-Verträge selbst
macht. Ja, aber
macht.
Wenn du doch fest davon überzeugt bist, dass du unschuldig bist, ja, mit deinen Händchen,
genau,
ja, dann wirf das doch in den Mülleimer.
Ich schmeiß sie auch in den Mülleimer.
Ja, brauchst du ja nicht aufregen.
Ja, aber das müssen,
dann lebst du länger.
Dann müssen die Leute müssen wissen, dass man sowas in den Mülleimer wirft.
Das haben wir schon oft genug gesagt.
Nee, das kann man gar nicht oft genug sagen.
Denn na gut.
Ich habe aber letztens noch einen Bericht gesehen dabei, Sat.1, wo genau dieser Anwalt, der mir geschrieben hat, wo der beobachtet wird, der sitzt in einem Hochsicherheitstrakt, kommt mit den dicksten Autos herausgefahren. Deshalb muss man das öfter sagen, damit er die Autos verkaufen muss, nicht neue kaufen kann. Mhm. Wenn da jeden Tag paar tausend von den Dingern rausgehen.
Also wenn ich von irgend so einer Knallschote so einen Brief bekomme, dann ist der im Mülleimer und fertig. Und da kann der mir schreiben, so oft wie der will. Das finde ich ja wirklich lustig. Das sage ich, guck mal, ich mache den Brief ja noch nicht mal auf, wenn ich schon weiß, was das ist. Ja. Und irgendwann kommt dann vielleicht ein Mahnbescheid und dann widerspreche ich. Und dann sind sie zu feig, zu Gericht zu gehen, weil sie genau wissen, dass sie damit nicht durchkommen. Ja, und muss ich mich darüber aufregen?
Nein, aber man soll es doch wissen und man soll auch Informationen bekommen. Denn vielen Leuten geht das wirklich ans Gemüt, wenn die dauernd solche Abo-Fallen-Dinger kriegen und nicht wissen, was sie damit machen sollen.
Liegt Hans vielleicht Schmitz. Daran, dass ich kein Gemüt habe.
Oder weil dein Computer kaputt gegangen ist.
Hä? Was?
Hast du doch erzählt, dass der eine Klappcomputer nicht mehr tut oder irgend sowas?
Ich habe gesagt, dass ich den eventuell bald in Rente schicke.
Ach so, ja. Gut.
Hans Schmitz. Ich mache den Computer kaputt. Ja.
Auch schon mal so eine Abo-Falle getappt?
Ich habe bis jetzt Glück gehabt. Und wenn mich sowas erreicht, dann landen sie beim Wolfgang einfach im Abfall. Was soll ich damit? Darüber aufregen lohnt sich nicht.
Ja. Aber wenn da ein Rechtsanwalt dahinter steht, da kriegen einige Leute dann doch schon ein bisschen Angst.
Deswegen ist ja gut, wenn man darüber aufklärt, dass man das nicht so ernst nehmen soll.
Du willst uns was erzählen, dass es in den Betrieben nicht ganz so rosig aussieht, was die Datensicherheit angeht. Ich war ja selbst mal Arbeitnehmer. Und da hatten wir einen EDV-Service, auch die Telefonnummer habe ich vergessen, das hat man oft angerufen, wenn es nicht weiterging. Und die kamen dann in die Redaktion und haben dann was gemacht. Und da hat man festgestellt, dass viele Dinge nicht bekannt waren, die wir im Computerclub vorher schon gebracht hatten. Also im Computerclub wurde scheinbar nicht von den Leuten geguckt. Und was sind das, was haben die eigentlich für eine Ausbildung, die da den EDV-Service machen?
Das ist das, was ganz verschieden ist, diesen Desktop-Service oder Support, wie man das nennt, also Support. First Level. Das sind sehr oft Seiteneinsteiger, die wissen dann, wie man den Rechner wieder richtet, wie man Software nachinstalliert oder eine Maus oder Tastatur austauscht. Dahinter steht aber normalerweise immer eine zweite Reihe, die wissen ziemlich genau, was sie machen. Die kennen auch die Sicherheitsbestimmungen. Mhm. Wir haben aber jetzt hier ziemlich genau ein Problem. Diese Schnittstelle zwischen der EDV, also der Support als Schnittstelle zwischen EDV und Anwender, wenn der nicht alles weiß, der kann auch den Anwender nicht aufklären. Und das ist das, was die Anwender an sich bemäkeln oder warum die Sicherheitsgefahren sind. Eine Studie in den Staaten hat gezeigt, dass 58% der Anwender sagen, sie wissen über die Sicherheitsvorschriften überhaupt nicht Bescheid oder sie wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und sie geben dementsprechend sorglos auch mit ihren Daten um.
58% der Anwender
wissen nicht genau.
Wie viel Prozent des Supports weiß es auch nicht?
Weil, keine Ahnung. Da gibt es keine Untersuchung.
Bedeutet, dass sie wissen nicht, was sie machen sollen. Sie wissen nicht, wo Sicherheit groß geschrieben werden soll.
Im Firmenumfeld ist es ja kritisch, da können Buchhaltungsdaten sein, da können Entwicklungsunterlagen sein, da können wirklich kritische Daten sein, die das Unternehmen in Probleme reinbringen können, wenn sie vertraulich sind. Und gerade die mobilen Anwender neigen dazu, diese Daten einfach mitzunehmen. Die Gefahr ist zum Beispiel ein USB-Stick. Eben mal ein paar Gigabyte auf einen USB-Stick geladen. Da ist die ganze Konstruktionszeichnung eines Autos eventuell drauf. Und den nimmt er mit. So ein USB-Stick ist klein, ist schnell verloren gegangen.
Viele haben ja USB-Sticks auf der Verbotsliste stehen. Ja. Und viele nicht.
Ja, und, aber 48% der Befragten geben zu, obwohl es verboten ist, hätten sie schon Firmendaten auf einen USB-Stick kopiert.
Ja, kann man das USB nicht ausschalten?
Das ist schlecht, weil meist heute Maustastatur und Laufwerke alles darüber laufen. Deswegen kann man es nicht ganz ausblenden. Man kann es versuchen. Es wird aber vielfach nicht gemacht, weil es teilweise auch gebraucht wird für
gibt internen Datenaustausch. Gibt es nicht Rechner, die schon so konfiguriert sind, dass kein USB nach draußen guckt?
Ja, das gibt es im Virtualisierungsumfeld. Wenn man einen Arbeitsplatzrechner hat, dann ist es sehr, sehr schwer zu machen. Weil denn der vor dem Rechner sitzt, dem gehört der Rechner. Und mit ein bisschen Kenntnis kommt der immer dann rum. Zu den USB-Sticks noch. Ne? 70% der Befragten haben zugegeben, schon mal einen USB-Stick verloren zu haben oder dass der ihnen gestohlen wurde. Ist ja natürlich einfach zu klauen. Und damit sind natürlich auch Daten weg. Solange es private Daten sind, okay, das ist ein Einzelschicksal. Bloß wenn es dann Unternehmensdaten sind, ist es ganz schlimm. Dazu muss man sehen, dass auch die Arbeitsplatzrechner heute, wie du selber erlebt hast, nicht optimal eingerichtet sind. Man muss bedenken, dass man alle 4 Sekunden einen neuen Virus findet, Computervirus oder einen Wurm findet, also Schadcode findet, alle 4 Sekunden. Das heißt, so schnell kann man einen Rechner im Prinzip gar nicht aktualisieren. Und wenn die Leute dann unvorsichtig sind, einfach nur auf Webseiten rumsurfen, denn es sind 20.000 Webseiten pro Tag ungefähr, die auftauchen, die mit Schadcode infiziert sind. Wenn man da so ein bisschen vertippt, hängt man schon auf einer falschen Seite. Das ist ja eine sehr beliebte Methode, ist es, dass man eine bekannte Seite nimmt und dann einen Dreher reinbaut. Und wenn der Dreher aufkommt, hängt man auf einer verseuchten Seite. Und damit werden sehr, sehr viele Rechner verseucht.
Aber was nutzt da Aufklärung? Denn Aufklärung hilft nicht gegen Vertippen.
In dem Falle nicht, da hast du recht. Aber Aufklärung hilft in dem Falle, um die Mitarbeiter zu sensibilisieren, dass sie wirklich sagen, okay, ich habe hier nicht nur ein Spielzeug vor mir, einen elektrischen Rechenknecht, sondern das sind wertvolle Daten, die ich hier habe. Das ist genauso wertvoll wie ein Ordner, der im Safe steht, bloß der steht eben auf meinem Schreibtisch. Und mit dem kann ich nicht einfach so leichtsinnig umgehen. Es wird ja auch keiner mit einem Ordner, der geheime Informationen hat, einfach nur ins Restaurant gehen, den auf den Tisch legen und dann zur Toilette gehen. So leichtsinnig ist keiner. Aber ein Laptop wird schon mal einfach liegen gelassen und verschwindet dann einfach. Die diffundieren dann weg. Gerade kurz vor Weihnachten werden sehr viele Laptops geklaut.
Gibt es da nicht Konfigurationen auch im Internet, wo man nicht alles besuchen darf? Wo man ganz, ganz wenige Sachen nur besuchen darf, die dienstlich einfach notwendig sind.
Das kann man machen. Das wird allerdings von den Firmen dann auch oft nicht gemacht. Das hängt dann ein wenig von der Firmenkultur ab, wenn das einmal eingerissen ist, dass man zum Beispiel E-Mail privat nutzen darf oder Internet privat nutzen darf und man fängt an mit Sperren, dann gibt es Revolutionen in den Firmen, also wird es einfach aufgelassen. Was die Firmen heute schon machen, sind einfach die Seiten mit kriminellen Inhalten sperren, Pornografie sperren, wenn Auszubildende in den Firmen sind, darf man keine Pornografie zugänglich machen und sowas. Da gibt es dann Firmendienstleister, die so Sperren anbieten. Und die sind sicherlich effektiver, als wenn man das intern macht. Und der Vorteil dann auch für die Geschäftsführung ist, dass sie nicht strafrechtlich belangt werden können. Denn wenn Schadcode-Seiten einfach zugänglich sind, kann die Geschäftsführung persönlich dafür verantwortlich gemacht werden, dass sie ein Strafverfahren in den Hals kriegen. Ja, ja. Was fehlt an sich, ist die Aufklärung, wie ihr es früher schon erlebt habt, Aufklärung der Mitarbeiter. Und dass die Firmenleitungen sich endlich mal darüber bewusst werden, wie wichtig die EDV an sich in der Infrastruktur einer Firma ist und dass sie darauf reagieren und auch ihren Mitarbeitern die Sensibilität beibringen. Und dann haben die Angestellten noch wieder eine Möglichkeit, auf die Sicherheitsrichtlinien zu reagieren, sich damit zu befassen und auch mit den Daten verantwortlich umzugehen.
Ja. Heißt das im Umkehrschluss, dass heutzutage diese Firmen zu wenig Informationen an ihre Angestellten weitergeben, dass die also abstumpfen und auch gar nicht wissen, wie aktuell die Gefahren sind?
Ja, das ist eindeutig so. Und
ich habe also auch nie einen Kursus mitgemacht, wo man darauf hingewiesen würde, was da gemacht werden kann oder nicht. Aber ich glaube, wir können da unendlich lange reden. Heinz,
wir können warnen, nur hoffen,
warnen, warnen und hoffen.
Ja, wobei
genauso bei den Abo-Fallen ist es genauso. Immer drüber reden. Und was kann man tun?
Wobei wir leider nicht alle erreichen. Wir erreichen immer nur einen Interessentenkreis. Vielleicht geben die das aber mal weiter an ihre Kollegen.
CC2 gehört zur Pflichtlektüre. Und vielen Dank, dass du wieder bei uns im Studio warst.
Gerne.
In Berlin fand dieses Jahr der Linux-Tag oder besser die Linux-Tage statt. Und für uns berichtet Manfred Kläuber. Manfred, du warst in Berlin?
Ja, ich war in Berlin.
Mhm. Was sind die Linux-Tage eigentlich? Was wurden da gemacht?
Also die Linux-Tage oder der Linux-Tag, so der offizielle Titel, ist eine Veranstaltung der Linux-Community, also aller Leute, die sich mit diesem freien, offenen Betriebssystem beschäftigen. Und das hat auch so ein bisschen, ich sag mal, ja, großes Treffenscharakter. Dort treffen sich diese Leute, auch die Szene, um sich dort auszutauschen. Das hat mal ganz früher begonnen in Kaiserslautern als studentische Veranstaltung vor 15 Jahren. Ist dann über Stuttgart lange Zeit nach Karlsruhe gegangen. Dort hat sich der Linux-Tag auch ziemlich prächtig entwickelt, wurde richtig groß und auch wichtig. Die Politik hat sich dann zum Teil auch eingeschaltet. Dann war er in Wiesbaden und seit 3 Jahren ist er in Berlin. Und ich frage mich mittlerweile, ob er es noch 3 Jahre aushält dort.
Das heißt, er ist nicht mehr so groß, wie er mal war?
Ich würde sagen, er ist doch erheblich geschrumpft. Aber ich glaube, was das Wichtigste an der Veranstaltung selbst ist, Linux ist so ein Thema, das hat ziemlich viel an Reiz verloren. Die Exotik ist raus, vor allen Dingen, wenn man sich so die Szene anguckt, die ist einfach nicht mehr so recht zahlreich dort vertreten. Die Vorträge, fand ich, waren auch nicht mehr so gut besucht. Und die ganzen Firmen, die früher mal da waren und gezeigt haben, hier, wir supporten Linux, wir unterstützen die, weil es wichtig ist, dass es eben halt eine alternative Szene auch gibt und weil da viele gute Ideen drin sind, die sagen jetzt mittlerweile, Linux ist ein Thema, das ist bei uns durch, wir machen das und da brauchen wir nicht mehr auf den Linux-Tag zu gehen. Mhm. Das ist ein bisschen, also der Erfolg sozusagen von Linux, ja, ist der eigene Feind.
Also Linux hat ja seinen Weg gefunden ins Internet, das ist ganz klar. Die ganzen Server, die da rumstehen, das ist alles Linux. Und ja, und hat es in die Industrie gefunden. Und ja. Auf dem Desktop, aber ist es nicht so ganz besonders
stark. Ja, das, da muss ich ein bisschen widersprechen, wenn ich mir ansehe, was Zusatzdistributionen gemacht hat. Die laufen nach meiner Meinung Windows einfach nur hinterher. Wenn ich sehe, der KDE 4.0, der bei mir runtergeflogen ist, das ist einfach nur so ein Clicky-Bunti hinterherlaufen hinter dem, was Microsoft macht. Und das sind so Dinge, die der Linux eigentlich nicht will, der sicherlich für die breite Masse ist. Wie sah es denn da aus? Was wurde denn da gezeigt und gemacht?
Also, was man so sehen konnte in der Ausstellung jedenfalls, war es doch so, wie Wolfgang Back das gerade gesagt hätte. Also viele Themen, die dort angesprochen wurden, beziehen sich auf industrielle Anwendungen, auf Internetanwendungen, also überall dort, wo Linux eh schon stark ist und wo es ganz klipp und klar der Platzhirsch ist. Was interessant war, das Thema Mobile Linux setzt sich mittlerweile langsam aber sicher durch. Also Android war da nur ein Anfang, dieses auf Linux basierende Betriebssystem für Handys. Es gibt noch andere Betriebssysteme oder Betriebssystemvarianten von Linux, die für Handys in Frage kommen. Und da muss man dann sehr genau hingucken, was bedeutet das eigentlich, Mobile Linux oder Embedded Linux. Das ist auch so ein Trendthema, wo man ganz klar sagen muss, das ist ein industrieller Hintergrund, den die Diskussion da hat. Und ich fand zum Beispiel ganz interessant, von Rode gab es einen Prototypen eines Handys, der dort gezeigt wurde, das soll jetzt auch bald auf den Markt kommen. Das kann man mehr oder weniger als Entwicklungsplattform ansehen, für jedes x-beliebige Linux-Betriebssystem dort auf diesem Handy zu installieren und dann seine Spezialentwicklung zu machen. Die Firma sagt also, wir wollen gar kein trendiges Handy machen, was so schick aussieht wie das iPhone, dagegen können wir sowieso nicht anstinken, sondern wir wollen ein Handy machen, eine Plattform bieten, wo Linux-Entwickler jetzt meinetwegen für ganz spezielle Aufgaben, also für Warenkommission oder für eine mobile Polizeistation oder für eine Anwendung im Krankenhaus, wo ein Linux-Anwender hingehen kann und kostengünstig ein Angebot machen kann für eine Entwicklung, meinetwegen für 10 Geräte oder sowas. Das rechnet
aber
sich
das, dann. Das Konzept, das gab es ja schon. Wie hieß das Handy noch, das auf Linux-Basis.
Es gibt dieses OpenMoku.
Das ist aber eingestellt worden.
Ja, wobei man muss sehen, OpenMoku ist ein Projekt gewesen. Ja. Das war ein Ansatz. Und es gibt ja in der Linux-Szene gibt es unendlich viele Projekte für alles Mögliche. So, das heißt, wenn OpenMoko schon mal da war oder jetzt nicht mehr da ist, hat das für den Rest der Linux-Welt nur eine untergeordnete Bedeutung. Hier ist ein kommerzielles Angebot und da muss man dann gucken, ob sich das durchsetzt. Anderes interessantes Thema fand ich jedenfalls war die Plattform BeagleBoard. Das BeagleBoard ist eine Entwicklungsumgebung, die von Texas Instruments auf den Markt gebracht wurde für $150. Da ist ein kompletter Multimedia-PC drauf mit DSP und allem, was man so braucht, um zum Beispiel eine Mediabox zu bauen oder um damit einen Videorekorder zu bauen oder was auch immer. Das sind so Impulse, wo man dann einfach hofft, dass die Linux-Entwickler hingehen, sich über dieses Board Gedanken machen, Treiber entwickeln, Anwendungen entwickeln und die der Community wieder zur Verfügung stellen, damit das Ding eine industrielle Zukunft hat. Also es geht ganz klar in Richtung industrielle Anwendung.
Und beim EEE-PC, der kam ja nun auch am Anfang als Linux-Rechner, ich glaube, da ist auch die Luft ein bisschen raus. Hat Windows hat da jetzt auch die Vormachtstellung wieder übernommen bei den kleinen Netbooks?
Ich glaube, darüber muss man sich im Klaren sein, dass für die breite Masse auf der großen Anwenderseite ist es so, dass auch Ubuntu zum Beispiel, also diese wirklich hervorragende und sehr, sehr komfortable Zusammenstellung von Linux, einfach nicht das bringen konnte, was man vielleicht da rein projiziert hat an Erwartungen, nämlich, dass sozusagen Windows einen Konkurrenten bekommt, der 20% oder 30% Marktanteile abgrast. Das ist nicht passiert und es wird auch nicht passieren. Und ich glaube, wenn man das wollte, wäre das einfach eine Überforderung dieser Plattform.
Manfred, man kann dich wegschicken.
Es ist aber auch gut, wenn du wiederkommst und deine Berichte mitbringst. Schönen Dank für diese Information.
Bitte.
Tja, Wolfgang, was du mir da erzählt hast, du bist da irgendwie in die Mühlen der Geldjäger geraten.
Das heißt, ich bin in eine Abo-Falle, soll ich hineingetappt sein.
Ja, sollst du, bist du?
Soll ich und das jetzt schon zum zweiten Mal.
Wer sagt denn das?
Das sagt ein Rechtsanwalt, der mir einen freundlichen Brief geschrieben hat und gesagt hat, wenn ich bis zum 27. Juni nicht bezahle.
Was denn bezahle?
138 Euro bezahle, weil ich ein Abo abgeschlossen hätte für 96 Euro und dann hat er gleich eine Mahnung. Ich habe also keine Rechnung gekriegt oder sowas, kam eine Mahnung und da hat er schon ein Drittel des von den 96 Euro dazugetan und hat 6,50 Euro Kosten dazugetan und eine Mahngebühr dazugetan.
Na gut, die armen Anwälte, okay, die müssen ja leben, vor allem Anwälte, die möglicherweise mit Abzugarbeit zu tun haben.
Aber da
wo ist denn die Leistung dahinter, wofür du bezahlen sollst?
Das weiß ich nicht.
Ach so.
Nee, das weiß ich nicht.
Du hast keine Leistung bezogen?
Nein, ich habe einen Vertrag abgeschlossen. Man hat mir auch keine IP-Adresse genannt oder irgend so etwas. Könnte man mir vielleicht mal nachgucken, ob die vielleicht von jemand anders ist.
Also du weißt von nichts.
Ich weiß von nichts. Und ich kann mir nur vorstellen, dass man auf der Suche ist nach dem, was man da so eingeben muss. Das ist der Name, das ist Geburtsdatum, das steht in der Wikipedia und so wahrscheinlich so alles Mögliche und so. Und das führt dazu, dass es auch ein Fremder eventuell eingeben kann. Und vielleicht hat das ja auch der Rechtsanwalt selber eingegeben. Denn der ist nicht ganz unbekannt. Ich habe da bei Sat.1 eine Sendung gesehen in der Akte. Da wurde der gezeigt. Der sitzt in einem hochsicherheitstraktähnlichen Haus.
Ach so, ich dachte, der sitzt schon.
Nee, hoffentlich bald. Und fährt immer mit den allerneuesten und allergrößten Auto da heraus.
Naja, es gibt mehrere Grafenreuths in Deutschland.
Und da möchte ich eigentlich mit dazu beitragen, dass der die Abwrackprämie vielleicht in Kauf nimmt und diese Autos dann vielleicht auf dem Schrottplatz fährt. So, aber alleine kann man sowas nicht machen. Also ich habe keine Antwort gegeben und gar nichts. Das ist ja auch der richtige Weg.
Ja.
Aber wir haben einen Rechtsanwalt bei uns in der Leitung. Das ist Tore Flock. Er ist in Berlin tätig, kommt aber aus Schleswig-Holstein, wie er uns gesagt hat. Und er wird uns vielleicht ein bisschen aufklären. Was muss man denn da machen und was ist denn da eigentlich los bei diesen Abo-Fallen?
Guten Tag,
Herr Guten Tag. Gold. Ja, ja. Schönen guten Tag.
Herr Back. So, also diese Abo-Fallen sind, was ja auch recht bekannt ist, das ist halt ein Geschäftsmodell, das manche Leute im Internet da gerne fahren. Das scheint sich für die ganz gut zu rentieren. Die schicken halt einfach aufgrund dubioser Ansprüche, die sie da behaupten zu haben, Rechnungen los. Und das halt zu Tausenden. Mahnungen, Rechnungen, alles.
Ich habe nie eine Rechnung gesehen.
Mahnung. Ja, die schicken alles los. Also ja, die nehmen ja sämtliche Eskalationsstufen da, die sie kriegen können. Und das schicken die halt einfach raus, zu Tausenden halt. Und dann, ich habe jetzt hier so eine Mitteilung der Verbraucherzentrale vorliegen, dass so circa 10% oder so angeblich zahlen würden. Und dann können sie ja sehen, das rentiert sich halt schon. Ne? Ja. Sie müssen halt auf der anderen Seite sehen, die haben halt auch Kosten. Ja. Das heißt, die müssen ja ihre Server betreiben, ihre ganzen Aufwand betreiben und die müssen ja auch Werbung schalten zum Beispiel, damit man überhaupt auf diese tollen Seiten heraufgerät. Ja.
Und dann müssen sie eine Briefmarke draufkleben, das waren 55 Cent.
Genau, und dann auch 55 Cent Briefmarke und aber das scheint sich ja in einer Kalkulation für die zu rentieren. Ne?
Herr Flock, das scheint aber jetzt noch etwas anders zu sein. Sie sagen, die müssen Server betreiben und Angebote ins Internet stellen. Das sind also so Abzockfallen, die ich kenne die auch. Ich wollte letztens einen Feuerfuchsladen, plötzlich stand da irgendwas, ich müsste einen Vertrag abschließen und ein Abo oder so etwas. Da habe ich gedacht, Kinder, ihr habt doch nicht mehr alle Tassen im Schrank und habt die richtige URL eingegeben. Da ging es natürlich kostenlos. Aber hier der Kollege Back, der behauptet ja stur und steif, er hätte überhaupt nichts gemacht. Irgendjemand hat irgendwie seine Daten benutzt.
Ja.
Wie geht das denn?
Auch sowas scheint es zu geben. Also die Daten von Herrn Back sind da zum Beispiel im Internet auch frei zugänglich, denke ich mal. Ne?
Ja, Geburtsdatum ist da und Adresse ist da, Telefonnummer glaube ich auch sogar. So. Und nur meine Unterhosengröße ist nicht da.
Man kann ja zu all diesen Ansprüchen, ich weiß jetzt nicht, welche Webseite das ist, bei der Herr Back jetzt einen Vertrag eingegangen ist.
Das weiß ich doch auch nicht, das hat mir der doch nicht geschrieben.
Hat er nicht mal das
gemacht? Nein, nein.
Oh, ja. Also es ist ja zum Beispiel so, wenn es bei materiellen Gütern, also bei Ihrem Auto zum Beispiel, wenn ich jetzt zu Ihnen hingehe und sage, geben Sie mir Ihr Auto, ich setze Ihnen eine Frist bis in 3 Wochen oder so, dann würden Sie ja sagen, was will der denn? So, im Internet ist es ein bisschen anders, weil da die Rechtsunsicherheit viel höher ist, weil die Leute nie so ganz wissen, was ihnen zusteht oder was man darf und was nicht. Es ist natürlich so, wenn ich in der wirklichen Welt irgendwelche Ansprüche stellen würde, würden sie sagen, nö, das ist mir egal. Ich weiß gar nicht, warum man dann im Internet sagt, da habe ich jetzt eine Rechnung bekommen für irgendwas, ich gehe dem mal nach oder so. Denn in der wirklichen Welt würde das ja auch keiner machen, dass man da, sondern da würde man halt sagen, ist mir egal.
Ne? Sagen Sie, Herr Flock, wenn ich jetzt zum Beispiel mir die Daten von Ihnen oder von dem Wolfgang Back, die habe ich sowieso, zusammensuchen würde und würde da eine Rechnung oder eine Mahnung hinschicken, vollkommen ungerechtfertigt, ohne irgendeine Leistung erbracht zu haben oder versprochen zu haben, ist das strafbar?
Das kann strafbar sein. Ja, das kann schon eine Form von Betrug sein oder so, aber das würde ich, es gibt ja auch diese, man kann das ja auch gerichtlich abwehren unter Umständen, aber man tut's halt in der Regel nicht, sondern dieser Rechtsanwalt wird ja schon irgendwie diese Adresse irgendwo her haben, ne, und dann
Wie kann er sich doch zusammengefummelt haben?
Die kann er sich vielleicht, ja, aber dass man jetzt sagt, er hätte das selber gemacht, das, da gehe ich jetzt mal streng von aus, dass das ihm sehr schwer nachzuweisen wird. Ne?
Ja.
Und das würde ich gar nicht so als Ansatzpunkt nehmen, sondern ich würde halt als Privatmensch, wenn man von sowas betroffen ist, würde ich eher das möglichst einfach gar nichts machen oder was auch immer.
Kann denn ich ihn nicht anzeigen, dass er mir mal das beweisen soll, dass ich einen Vertrag unterschrieben habe? Ja. Und wie, was kann er mir anbieten? Nee,
anders. Also er wird ja, der Anwalt wird ja im Zweifel auch gar nicht darauf reagieren, sondern andersrum. Wenn er diese Forderung gerichtlich durchsetzen möchte, dann muss er das darlegen, muss das konkret darlegen, was, wann, wo. Und insbesondere muss er auch beweisen, dass sie das waren, dass der diese Daten eingegeben hat. Ja. Und das ist so ein allgemeiner Grundsatz bei all diesen ganzen Abo-Geschichten im Internet oder was auch immer. Das ist gar nicht so leicht, dass man ihnen das nachweist. Sondern das ist ganz schwer für die. Nämlich die sagen dann zum Beispiel auch immer, wir haben ihre IP-Adresse oder so, aber die bringt denen nämlich im Zweifel auch relativ wenig.
Das sind ja IP-Adressen, die werden ja nur temporär vom Provider zugewiesen.
Genau, und dann müsste der Access-Provider in seinen Datenbanken nachschauen, wenn er die Daten überhaupt noch hat, ob er ihnen da was geben kann und dann, ja. Also das ist so leicht gar nicht.
Und dann war das eine kleine Nichte, die noch nicht strafmündig ist und geschäftsfähig ist und die beim Wolfgang Back zu Besuch war.
Nee, und muss ja gar nicht mal sein. Das müssen Sie gar nicht darlegen. Also man muss da gar nicht so viel Angst vorhaben, sondern muss einfach sagen, wenn man sich sicher ist, dass man nie auf so einer Seite war, muss man das einfach ignorieren. Ja,
Herr Flock, für mich ist sehr, sehr wichtig, dass wir unseren Zuhörern die Angst vor solchen unseriösen Machenschaften im Internet nehmen. Ich habe dem Wolfgang Back gesagt, warum regst du dich eigentlich so auf? Wenn da irgendetwas kommt und du hast wirklich nichts getan, dann wirfst du einfach weg und dann kommt wieder was und dann wirfst du es wieder weg und wieder was und wirfst wieder weg.
Ja,
und
tue ich ja auch.
Irgendwann, wenn tatsächlich mal ein Mahnbescheid kommt, ja, da widerspricht man dem. Und dann ist die Sache auch erledigt. Und selbst wenn man im Urlaub ist und der Mahnbescheid kommt in dieser Zeit, ich kann ja auch noch dem Vollstreckungsbescheid widersprechen. Und das müsste ja dann gerichtlich geklärt werden. Und dann fallen diese Leute doch sowieso hin.
Weißt du, was ich will? Ich will darüber reden.
Ja,
ich will, dass die auch die 10%, von denen du eben gehört hast, die zahlen, dass die stärker werden.
Ja, dann lass uns doch einfach mal hören, was der Herr Flock dazu sagt. Wo sind die, kann ich das einfach so machen? Ich mache es so und es funktioniert ja auch so.
Ja.
Und einfach sagen, werdet doch mal aktiv, geht doch mal zu Gericht.
Ja, also würde es mich ganz persönlich betreffen, würde ich ähnlich verfahren, ja?
Hm. Also, wegschmeißen.
Ja, wegschmeißen. Was soll man da denen irgendwie noch Material liefern, ne? Mhm, dass die vielleicht noch irgendwie Begründungsmaterial haben. Es gibt im Internet ganz viele so Abwehrschreiben. Also so Schreiben, wo man dann sagt, nee, ich widerspreche diesem Vertrag und so weiter und so fort. Die Frage ist halt ganz oft, ob das so sinnvoll ist. Denn wie gesagt, diese Leute, die solche Abo-Geschichten da betreiben oder die solche halt Ansprüche halt stellen, die müssen halt erstmal darlegen, dass man selbst seine Daten da eingegeben hat. So, wenn man jetzt aber sagt, aus verschiedenen Gründen, das ist relativ leicht nachweisbar, dass ich meine Daten da eingegeben habe. Es könnte zum Beispiel so einen Fall von so Nachbarschaftsseiten, wo man so ein eigenes Profil angeben muss von sich selber. In solchen Fällen macht es dann unter Umständen Sinn, tatsächlich ein Schreiben mal an diese Betreiber zu schicken, zu faxen am besten, um mit so einem qualifizierten Zugangsbeleg, in dem dann gesagt wird, nein, ich will das nicht, ich widerspreche, ich fechte an, ich war das nicht und so weiter. Und da gibt es halt im Internet ganz praktische so Textvorlagen. Dann kann man halt da so ein bisschen die Gegenrechte ins Spiel kommen lassen. Es gibt durchaus verschiedene Gegenrechte des Verbrauchers, die halt auch von Gerichten schon positiv besprochen wurden. Mhm. Es gibt aber auch, kann man gleich sagen, in diesem Bereich relativ wenig Entscheidungen oder relativ wenig interessante Entscheidungen. Das kommt einfach daher, weil diese Leute, die diese Geschäftsmodelle betreiben, relativ selten zu Gericht gehen.
Genau.
Oder sehr selten.
Und die Verbraucherzentrale gehen. Wartet eigentlich darauf, dass da so ein Musterprozess mal geführt wird. Nur er kommt nicht, weil die vorher scheinbar sind den Schwanz einziehen.
Also, vielen Dank für diese Informationen und ich bin sehr beruhigt nach dem, was Sie gesagt haben, dass ich Wolfgang Back nicht demnächst im Gefängnis
sitzen muss. Schade.
Ja. Gut, dann schönen Tag noch und viel Erfolg
beim Dank.
Abwehren.
Danke, tschüss, Herr Flock. Wir haben vielleicht ein kleines Problem. Manch einer, der uns zuhört oder auch zusieht, der denkt, wir sind sehr politisch geworden. Das ist aber gar nicht der Fall. Allerdings kommt man manchmal gar nicht umhin, seine Meinung auch politisch zu äußern. Und das, was da im Moment bei uns in der Bundesrepublik passiert, das jagt mir ein bisschen Angst ein. Es werden überall Kontrollmechanismen geschaffen, um das Internet zu überwachen, um die Telefone zu überwachen, um Vorratsdatenspeicherung, um die Kraftfahrzeuge zu überwachen und so weiter und so weiter und so weiter. Und wenn dann zuletzt auch noch der Richtervorbehalt ausgehebelt wird mit einer Überwachung, die man hinter dem Deckmantel der Kinderpornografie versteckt, obwohl man ernsthaft dagegen nur vorgehen müsste und würde das erreichen, was man mit einem dümmlichen Gesetz machen will, dann wäre damit viel mehr gedient. Was ich eigentlich erreichen will, viele Menschen sind aufgrund dessen, was in den letzten Jahren und Jahrzehnten in Deutschland passiert ist, politikmüde geworden und wollen nicht zur Wahl gehen. Und das ist falsch. Denen möchte ich einfach nur sagen, Kinder, denkt nach, Arsch hoch und an die Urne. Es wird einfach Zeit, denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, die dient der Macht derer, die uns unser Internet und unsere digitale Freiheit wegnehmen und die uns gar nicht verstehen, die überhaupt nicht wissen, was damit gemeint ist und was Sache ist.
Die dann zum Beispiel auch sagen, lass sie doch ruhig ein bisschen petieren da, lass sie doch eine Petition unterschreiben, in der Politik wird das überhaupt nicht einfließen. Da darf es dann nicht wahr sein.
Ja, wenn ich mir das anhöre, also ich glaube, unsere Regierung ist mittlerweile der Meinung, das Volk sei für sie da, aber es ist umgekehrt ist der Fall und das müssen wir den Ihnen zeigen. Eine Sache möchte ich zu bedenken geben. Jeder soll das wählen, was er für richtig hält. Ich will da gar keinen beeinflussen. Aber ich möchte die, die nicht zur Wahl gehen, die möchte ich einfach nur aufrütteln und sagen, geht wählen. Wir können nur, indem wir den Großen zeigen, dass wir da sind, auch in irgendeiner Art beeinflussen. Wichtig ist nämlich, wenn eine große Partei, die bisher vielleicht 40% bekommen hat, dann hat die natürlich eine gewaltige Macht gehabt. Wenn nur noch 10% zur Wahl gehen und von diesen 10%, dann haben die dann 4%, dann haben die genau die gleiche Macht, obwohl sie eigentlich nur von 4% gewählt worden sind. Und diese vielen Nichtwähler, Europawahl, also diese 60%, die sollen wählen gehen. Das ist ganz, ganz wichtig und zeigen, was wir wollen. Das war's für mich für heute. Schönen Tag und
tschüss. Und ich würde gerne mal was machen über die Piratenpartei, was immer das ist.
Nächste Sendung?
Ja, oder übernächste Sendung.
Okay.
Mal mit den Leuten reden, was sie so sich vorstellen.
Winke, winke, Daumen hoch.
Daumen hoch.
Immer eine Wählerstimme überbehalten.
Hast du meinen Daumen jetzt noch da, mein Daumen, den ich
gesehen
habe. Tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Manfred Gläuber und Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2009.